Auf vielfachen Wunsch der Community hat das Projekt Orgenspalter TV jetzt auch einen Podcast bekommen. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt. Hallo Nico.
Hallo Maigi.
Und willkommen zu unserer Sonderfolge von The Good Batch, Order 66.
Das wird wahrscheinlich eine lange Folge. Wir reden heute nicht nur über ein, zwei, drei oder vier Folgen aus The Clone Wars, was wir die letzten gefühlt Jahre gemacht haben. Immer nur The Clone Wars. Wir sind durch mit The Clone Wars. Das sind die letzten vier Folgen, die Order 66, Befehl 66, Order 66 besprechen, beinhalten. Und wir gehen jetzt auch wieder über in andere Serien und Filme. Wir reden heute nicht nur über The Clone Wars, wir reden auch über Episode 3, die Rache der Sith.
Und ein bisschen über andere Serien auch.
Ja, wir gehen ja chronologisch vor. Chronologisch. Oh verdammt, das hätten wir von Anfang an, hätten wir das. Das wäre ein besserer Name für diesen Quatsch hier gewesen. Star Wars chronologisch.
Bei den letzten vier Folgen, in denen wir Clone Wars besprechen, fällt dir chronologisch ein.
Ich bin mir sicher, dass wir noch weitere Klone treffen werden.
Okay, dies ist die chronologische Aufarbeitung von Star Wars.
Oh Gott. Ja, wir sind ein bisschen durch. Wir haben ein Experiment gewagt. Wir machen das chronologisch. Ja, das heißt, wir haben Serienfolgen, Filme mitten in der Szene unterbrochen, um etwas anderes zu gucken, das zeitgleich spielt. Das heißt, wir haben, ich glaube, fünf verschiedene Produkte nebeneinander konsumiert, um halbwegs die richtige Reihenfolge hinzukriegen. Wir haben sogar aus Computerspielen Zwischensequenzen reingespielt. Uns darüber geärgert, dass die auf YouTube ohne Musik hochgeladen sind, wegen Monetarisierungsscheiß und so. Ich finde, ein Star-Wars-Spiel kann man nicht ohne Musik hochladen auf YouTube.
Aber dann verdienst du die paar Cent nicht, yeah. Nico.
Es könnten ja auch mehr als ein paar Cent gewesen sein in dem Fall. Ne?
Ich weiß es nicht. Das hier ist ein Podcast, der nicht monetarisiert ist.
Ist schwer bei Podcasts, ja. Wir kriegen das nur bei Patreon hin. Normalerweise machen Leute ja einen Podcast und dann machen sie einen Patreon dazu, damit sie den Podcast finanzieren können. Wir haben einen Patreon und haben aus dem Patreon heraus einen Podcast nochmal als Nebenprodukt eröffnet.
Weil wir nicht genug zu tun haben. Ja. Und weil wir Spaß dran haben. Also.
Wir haben echt viel Spaß, oder? Die letzten paar Stunden, die wir mit dem Projekt verbracht haben, hatten wir wirklich Spaß.
Ja.
Wie geht's los? Womit fangen wir an?
Es fängt an mit der viertletzten Folge von The Clone Wars. Das ist die neunte Folge der siebten Staffel. Old Friends Not Forgotten heißt sie. Und wir steigen ein mit die Clone Wars sind in einer argen Phase. Sie gehen möglicherweise dem Ende zu. Grievous schlägt im Outer Rim heftig zu. Und wir sehen dann vor allen Dingen Obi-Wans Truppen, Cody und Co., die auf einer Brücke kämpfen. Und immerhin, Herr Obi-Wan kriegt nochmal so einen richtig dramatischen Einstieg. Er springt da rein und haut eine Granate in zwei, kurz bevor sie in den Klon einschlägt.
Also es hat sich nicht viel geändert. Ja. Ne? Wir sind immer noch mitten im Kriegsgetümmel und es ist Piu-Piu. Wie gucke ich? Du hast gesagt,
du guckst es so, als würde ich das falsch erzählen.
Nein, überhaupt nicht.
Habe ich gerade überlegt, habe ich was vergessen? Nein, aber so steigt es ein.
Ignoriere mein Gesicht.
Okay. Alles wäre besser mit Helm.
Ist auch ein guter Slogan für die Clone Wars. Ignoriere die Gesichter.
Ignoriere die Gesichter. Okay.
Oh, ich wollte noch was einwerfen.
Ja.
Wir haben noch ein Feedback bekommen, dass wir einen Fehler gemacht haben in der letzten Folge, wo wir Martez-Schwestern, heißen sie Martez? Ja, Trace und Dingskirchen so abgestraft haben als blöde Charaktere, die nie wieder vorkommen würden. Die kommen nochmal vor, habe ich jetzt.
Okay.
Hätte ich mich daran erinnern können, wir haben ja The Bad Batch schon mal durchgeschaut, die kommen da nochmal vor. Also es ist keine komplett im leeren Raum stehende Folge, da wird nochmal dran geschlossen.
Aber ich habe, als wir Bad Batch geschaut haben, mich nicht daran erinnert, dass die ursprünglich aus The Clone Wars waren, weil
Echt?
Sie... Ja,
okay.
Das war irgendwie zu viel Zeit dazwischen oder so. Ich habe die Verbindung da nicht gezogen. Das waren für mich dann auch random Charaktere. Egal, darum geht's hier jetzt gar nicht. Wir haben das hiermit berichtigt.
Ja, und jetzt sind wir wieder in den Klonkriegen und auf einer Brücke und Stellungsgefechte.
Ja, Droiden auf der einen Seite, Klone auf der anderen Seite. Cody und Obi-Wan sind dramatisch da festgepinnt. Dann kommt Anakin dazu und nimmt das Ganze auf die sehr leichte Art und sagt, oh, ich gehe dann mal nach da vorne und ergebe mich. Und dann kommt endlich der taktische Droide raus. Den zieht er dann einfach rüber mit der Macht. Und seine Truppen mit Jetpacks greifen an, denn die können fliegen.
Mhm.
Schon länger. Und die Schlacht geht mehr oder weniger zu Ende. Und das ist das Ganze.
Das ist ein Episode 9 Disc gerade,
ja.
Ne?
Okay. Und das ist nur der Einstieg dafür, dass sie einen Anruf bekommen von jemandem, der sich Fulcrum nennt. Und sie denken erst, oh, das ist Saw Gerrera, weil das ein Codename ist, der von diesen Partisanen verwendet wird. Aber nein, es stellt sich heraus, es ist Ahsoka.
Okay. Wozu dient diese Szene auf der Brücke?
Also eigentlich nur, um noch einmal klarzumachen, wie die Charaktere zueinander stehen, Obi-Wan und Anakin. Wir haben den Snarky-Typen, der aber eigentlich sich da also anstrengend im Krieg. Wir haben Anakin, der das Ganze etwas leicht nimmt, aber extrem erfolgreich ist, aber auch sehr risikobereit. Aber die beiden haben ein gutes Verständnis miteinander und mögen sich.
Also es ist, das sehe ich auch so, ja. Es ist nochmal, um zu zeigen, zu etablieren, wenn man jetzt 5 Jahre lang nicht The Clone Wars geschaut hat. Ich finde es aber auch schön, sie nochmal zusammen in Action zu sehen. Also, dass sie wirklich nochmal zusammen auf dem Abenteuer sind, bevor es dann den Bach runtergeht, alles. Ich freue mich auch über die neuen Modelle, die sie bekommen haben. Die ist aufgefallen, dass Obi-Wan jetzt kleine graue Schläfen hat.
Ja.
Und Anakins Haare wehen jetzt im Wind und solche Dinge. Das war, glaube ich, in den Folgen vorher auch schon, aber da standen sie ja nicht so sehr im Mittelpunkt. Und R2 darf nochmal irgendwas machen, der hängt da an der Brücke und gibt Kommandos weiter. Und ja, es ist ein schönes kleines Action-Set-Piece.
Genau. Und dann bringt Ahsoka jetzt den Plot ein, den wir auf ihrer Seite erstmal verfolgen, nämlich Mandalore, dass Maul dort die Strippen zieht.
Jetzt sollte das ja keine große Überraschung für Obi-Wan sein, denn hier muss ich mal kurz einhaken. Ich habe die zeitlichen Zusammenhänge die ganze Zeit offenbar völlig falsch eingeschätzt. Ungefähr zeitgleich nimmt Obi-Wan Maul auf Mandalore wahr und flieht vor ihm. Und Ahsoka wird aus dem Jedi-Orden, nicht geworfen, aber sie wirft sich selber raus. Das ist ungefähr zur gleichen Zeit. Jetzt haben wir ja gesagt, in Erwartung dieses Finales, wo das zusammenführt, dass das ja wahrscheinlich nur ein paar Wochen sind, die dazwischen vergehen. Weil Obi-Wan ja sagte, er kommt mit einer Invasionsstreitmacht zurück. Und Ahsoka ja auch nur eine Sache gemacht hat in ihrer Abwesenheit. Also wir sehen sie am Anfang ihres Vierteilers, wie sie mit ihrem Moped da über Coruscant umgurkt und noch sauer ist. Und am Ende dieser Zeit ist sie bei Bo-Katan. Und das sind vielleicht 2 Wochen, die sie mit diesen Schmuggler-Damen verbringt, würde ich sagen.
Ja, so mehr gefühlt. Wird auf jeden Fall nicht irgendwie angedeutet. Da würde eine Montage fehlen ansonsten.
Jetzt sagen sie aber Monate. Ja, es ist seit Monaten versteckt er sich auf Mandalore, der Maul. Also irgendwann fällt Monate. Und ich glaube, sie sagen auch, es ist lange her, dass Ahsoka weggegangen ist. Das ist ja, kann ich ein paar Wochen sein. Sie tun jetzt so, als wäre die News, dass Maul auf Mandalore in dieser einen Stadt gesichtet wurde, irgendwas großartig Neues. Und da fehlt mir was.
Genau, also, da fehlt einfach ein Part, dass Obi-Wan nach dem ganzen Hickhack sagt, könnten wir vielleicht was wegen Mandalore tun? Der Jedi-Rat sagt nein. Oder sie versuchen es und sie finden ihn nicht, weil er sich versteckt. Und jetzt haben sie seine Spur wieder.
Ich nehme an, der Rat sagt oder der Senat sagt, wir können nichts bei Mandalore tun, weil die neutral sind.
Stimmt.
Und dann wird auf Mandalore gleichzeitig irgendwas passieren, dass Maul von der Bildfläche verschwindet. Ich meine, offiziell war er ja nie in Erscheinung getreten. Es war ja immer nur, wie heißt er? Der frühere Großvisier von Satine.
Olmec.
Saxon ist ein neuer Charakter.
Ah, ja.
Olmec, der bärtige Bösewicht, der sie vom Thron verdrängen wollte und den dann halt Maul überlassen hat. Aber dann kam ja auch Palpatine noch und hat Maul wiederum besiegt. Und ich ging davon aus, dass er die ganze Zeit trotzdem im Hintergrund die Strippen zieht. Jetzt mit Palpatines
Segen,
genau.
Kontrolle.
Ja. Aber offenbar ist er irgendwie in den Untergrund abgedrängt worden, komplett von Palpatine. Und dass er weiterhin irgendwelche Fraktionen lenkt und auch immer noch die Macht hinter Olmec ist. Also eigentlich hat sich nichts geändert, ne, auf Mandalore. Aber irgendwas muss passiert sein, damit es kein direktes Auflösen dieses Konflikts gab. Und ich nehme an, dass das in einer der gelöschten Episoden thematisiert worden wäre, von dem wir gesagt haben, wir behandeln sie nicht, weil sie ja nie fertig wurden. Also du hast darüber gesprochen, dass es Konzept-Episoden gibt, die man sich auch auf YouTube anschauen kann, wo man so Pre-Wiz-Sachen sehen kann von Folgen, die sie nie realisiert haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann noch eine Filler-Episode gegeben hat, die dahin führt, wo wir jetzt sind.
Das würde Sinn ergeben, aber ich betone, dass wir absolut spekulieren, wir wissen es nicht.
Genau, weil wir uns die Sachen nicht anschauen. Ich habe versucht, mir das anzuschauen. Aber es ist halt, als würde man ein Storyboard sich angucken mit einigermaßen fertigen Ton. Aber wie gesagt, es kann nicht Teil dieses Projekts sein, also haben wir es uns auch nicht nochmal angeschaut. Okay, aber die Situation ist anders, als wir dachten, aber sie ist grob, führt sie dahin, wo wir davon ausgingen, dass sie hinführt. Nämlich alles läuft auf Mandalore zusammen. Und was möchte Ahsoka denn jetzt genau von Obi-Wan und
Hilfe.
Anakin?
Hilfe will sie. Sie will im Namen beziehungsweise zusammen mit Bo-Katan Truppen bekommen und dann sagen die Jedi nicht ganz zu Unrecht, dass das problematisch ist. Und da sind wir bei dem, was du schon erwähnt hast. Mandalore ist ja neutral. Das heißt, wenn sie da jetzt eingreifen, dann macht die Republik einen weiteren Kriegsschauplatz auf. Mhm. Weil sie sich einmischt in etwas, wo sie eigentlich gar nicht dazukommen darf im Endeffekt.
Aber Obi-Wan schuldet Bo-Katan ja auch was, ne?
Ja.
Bo-Katan war ja eigentlich eine von diesen Terroristen, ja, von diesen Nazi-Mandalorianern, die zurück zu den alten Wegen wollten und gegen Satine vorgehen. Aber ab dem Moment, sie ist die Schwester von Satine, ab dem Moment, wo Maul dann halt ins Spiel kommt, ist sie natürlich wieder eher auf Seite der Jedi und versucht, hat Obi-Wan aus dem Knast gerettet, damit er dann Hilfe holt, was er aber nicht getan hat.
Ja.
Hat Obi-Wan jetzt doch mal langsam, sollte er sich doch mal vielleicht den Arsch hochkriegen und dieser Frau helfen?
Also es steht auch erstmal so im Raum, dass sie es vielleicht tun können, trotz der Bedenken, aber dann können sie es nicht, weil wir jetzt nämlich die Überschneidung haben mit dem Anfang von Revenge of the Sith. Denn was dann im Endeffekt ausschlaggebend dafür ist, dass sie auf keinen Fall mit ihren Großkampfschiffen dort auftauchen, ist, dass sie wieder zurückgerufen werden nach Coruscant, weil General Grievous Palpatine entführt hat.
Okay, aber wir sind jetzt ja eigentlich schon so weit, dass sie mit einem Sternzerstörer und Klontruppen nach Mandalore fliegen wollen. Und die Klone sind ja auch sehr erfreut, Ahsoka wiederzusehen. Die 501. ist es ja, ne? Also unter Rex Kommando. Die nehmen sich dann sofort irgendwie eine Pause und malen ihre Helme alle orange an, um Ahsoka zu würdigen.
Zumindest eine Division oder so, ein Teil von ihnen auf jeden Fall. Und dann müssen sie rumtricksen, weil dann sagen sie, oh, wir können vielleicht noch trotzdem Truppen schicken, weil Anakin und Obi-Wan werden abkommandiert, aber vielleicht können sie einen Teil da lassen und Ahsoka kommandiert sie, aber Ahsoka darf nicht mehr kommandieren, also machen sie Rex spontan mit einer Feldbeförderung zum Commander und unterstellen ihm die Truppen und sie ist dabei.
Sie ist eine zivile Beraterin von Rex. Und
also
so kriegen sie es irgendwie hin, das durchzumogeln, dass diese Truppen nach Mandalore geschickt werden können, während sie selber zurückkehren. Es ist aber... Es ist ein schönes Wiedersehen zwischen Anakin und Ahsoka, oder?
Mhm.
Da gibt es eine Menge, was im Raum steht zwischen den beiden, wo man merkt, dass da wollen sie drüber reden, aber sie haben gerade keine Zeit dafür. Das Einzige, was sie machen können, Anakin gibt Ahsoka neue Lichtschwerter. Denn die alten, die grünen, hat sie ja abgegeben, als sie den Orden verlassen hat. Und jetzt bekommt sie blaue.
Ja, aber das finde ich tatsächlich schön. Anakin ist ja ein Bastler und ein Tüftler und er hat eher neue, bessere Lichtschwerter gemacht.
Hatte er die rumliegen die ganze Zeit? Hatte er einfach für den Fall, dass er sie wieder sieht, für sie passende Lichtschwerter?
Ja, ich glaube schon. Er hat gehofft, dass sie irgendwann wiederkommt und dann wollte er ihr die geben. Das ist so mein Headcanon. Vielleicht gibt's da sogar irgendwas dazu. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall Kanon ist, in Büchern, dass Anakin ständig mit irgendwelchen Sachen rumbastelt und auch an Lichtschwertern rumbastelt. Das ist einfach sein Ding. Und ich finde es irgendwie süß, dass er das vorbereitet hatte. Und man merkt auch, die mögen sich noch und ihm tut's leid und sie will aber auch nicht irgendwie jetzt ihre Emanzipation rückgängig machen. Und es ist auch ein bisschen so, dass man jetzt die Gegenüberstellung hat, und das fand ich eigentlich ganz gut mit, sie ist jetzt mehr oder weniger erwachsen.
Ja.
Sie steht für sich und sie kommt als Außenstehende zu der ganzen Sache dazu, zu den Leuten, die sie als Kind und als Kindersoldat kannten.
Mhm.
Was sehr weird ist, die ganze Situation. Aber irgendwie herzlich.
Es fühlt sich eher so an, als wären Jahre vergangen. Ne?
Ja.
Ich meine, es ist ja auch so, in der realen Welt sind Jahre vergangen.
Mhm.
In Kanon sind es, wie gesagt, irgendwas zwischen ein paar Wochen und ein paar Monaten. Aber ich glaube, wenn du so viele Abenteuer erlebst, fühlt sich das wirklich sehr lange an. Mir hat auch sehr gefallen, wie Rex auf sie reagiert. Also er ist ja stellvertretend für die ganzen Klone, aber man merkt, dass da eine echte Freundschaft ist, die vielleicht sogar echter ist als die zwischen Anakin und Ahsoka.
Ja, und vor allen Dingen Rex ist auch wirklich stolz auf sie. So ein bisschen wie ein Onkel.
Mhm.
So, guck mal, ich kenne die, als die schon klein war und wie groß sie jetzt geworden ist. Ach.
Und sie mussten ja beide unter Anakin leiden. Ne? Das hat sie wahrscheinlich zusammengeschweißt. Sie haben so viel Scheiße zusammen durchgemacht. Man merkt, dass in dieser Folge halt merkt man, dass ja, eigentlich sind Anakin und Obi-Wan die Hauptfiguren dieser Serie, aber Rex und Ahsoka sind es genauso.
Ja, und man merkt halt auch wieder, dass Anakin anstrengend für sein gesamtes Umfeld ist. Mit der ersten Szene wird das eigentlich ganz gut gesetzt. Inklusive, dass Obi-Wan sagt, das hast du gut gemacht, damit dass du so einen scheiß Job gemacht hast hier. Und ich sie dann überzeugen konnte, dass wir uns ergeben als Trick. Es ist
Wieso nutzen unnötig. Sie diese Szene nicht, um Anakin ein bisschen sympathischer zu machen? Der ist schon wieder im vollen Arschloch-Modus. Wieso können sie die Freundschaft nicht ein bisschen besser rausarbeiten in dieser letzten Chance, die sie haben? Das hat mich ein bisschen geärgert.
Aber was ich lieb, das neckt sich, Nico. Das ist doch einfach nur... Und gute Kumpels.
Und sie mussten zeigen, wie listenreich er im Krieg ist.
Ah, stimmt.
Ja.
Wir können dann, glaube ich, dann aber an dieser Stelle springen zu, was für ein guter Pilot er auch ist. Weil jetzt kommt der Einstieg von Revenge of the Sith.
Das ist die Frage, wie machen wir jetzt weiter?
Oder?
Wir haben jetzt zwei parallele Handlungsstränge. Anakin und Obi-Wan gehen in den Kinofilm rüber. Ja.
Mhm.
Und natürlich bleiben Ahsoka und Rex in The Clone Wars. Eine Mission ist, wir fallen in Mandalore ein. Diesmal auf Einladung von der Thronfolgerin. Also Bo-Katan ist ja eigentlich die rechtmäßige Thronerbin, würde ich sagen. Das legitimiert wohl diese Invasion. Oder wir schauen, was Grievous gemacht hat. Grievous haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Ne? Mhm. Also ich glaube, in den letzten paar Folgen von The Clone Wars kam er nur noch im Hintergrund vor.
Ja.
Hat ja auch echt viel Scheiße gebaut.
Das stimmt schon. Er hat das Schicksal der meisten kontinuierlichen Antagonisten von solchen Serien, nämlich dass sie niemals Erfolg haben dürfen. Obwohl er hat zwischendurch hat er nicht das Hauptschiff von Obi-Wan vollkommen zerstört und gute Teile seiner Flotte in der ich weiß nicht in welcher Staffel. Ich habe den Überblick verloren. Aber er hat zumindest einmal hat er was geschafft.
Vor allem, weil wir es nicht in einer anderen Reihenfolge gucken, als es produziert wurde. Das fällt echt schwer. Aber ich habe das Gefühl, wir haben ihn länger nicht mehr gesehen. Auch Count Dooku haben wir in der aktuellen Staffel nicht gesehen, oder? Mhm. Oder wirkt er im Hintergrund bei der Sache, bei der Suche nach Echo? Da geht es ja vor allem um Trench. Redet Trench
mit Count Dooku? Ja, Dooku redet mit Leuten und droht Leuten, meine ich.
Okay. Also was er halt so macht.
Ja, das Übliche.
Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Das ist sein Job, Leuten drohen. Er hat das Gesicht dafür, weißt du, und den Bart. Also willst du...
Ja, aber jetzt sehen wir Grievous und Dooku mal wieder zusammen, was selten ist. Auch in der Serie haben wir sie selten zusammen gesehen und jetzt geht es dem Ende entgegen. Also wir räumen jetzt auf mit den Charakteren.
Ja.
Du willst über den Kinofilm erstmal
reden. Wollte dich fragen, willst du Kinofilm oder willst du Serie als nächstes? Aber bevor wir jetzt in 5 Minuten drüber reden, was als nächstes?
Springen wir zum Kinofilm. Ja, wir sind bei Revenge of the Sith, Episode 3. Ein Film von 2005. Ich habe ihn im Kino gesehen damals.
Ich nicht.
Ja, nein. Ich glaube, du hast aufgegeben nach Attack of the Clones und wolltest die Prequels nicht weitergucken.
Nein, ich habe tatsächlich aufgegeben, weil ich zu den Leuten gehöre, die einen illegalen Rip von... Episode 1 gesehen haben und ihn nicht gut fanden und irgendwie meine Begeisterung dann für eine Weile nicht mehr so richtig da war. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die dann einen Wutanfall gekriegt haben und behauptet haben, gewisse Leute hätten ihre Kindheit zerstört. Es war einfach, oh, der ist nicht so wirklich mal, der hat mir nicht gefallen. Mhm. Ich finde andere Sachen, für die ich mich begeistern kann.
Okay, das ist ja auch gesund. Es gibt ja auch genug andere Sachen.
Ja.
Aber du hast dann auch Episode 2 nicht geschaut.
Nein.
Ne?
Ewig später erst.
Hätte ja auch nicht geholfen, den noch zu gucken.
Wahrscheinlich nicht.
3 hingegen. Ich finde, 3 wird mit jeder Filmminute besser.
Ja, ja.
Also er fängt sehr stark an, lässt dann wahnsinnig stark nach und erholt sich dann aber.
Ab Mitte wird es wieder. Also ich konnte wirklich festmachen jetzt beim letzten Mal schauen hierfür, bei welcher Szene er mich hatte.
Ja, da können wir gleich drüber reden. Aber wie fängt er an? Offscreen hat General Grievous Palpatine entführt.
Ja.
Offscreen insofern nur, als dass wir das natürlich ganz am Anfang unseres Projekts schon gesehen haben.
In Clone Wars, in der 2D-Animation.
Genau, ja. Da haben wir da gesagt, dass das teilweise kanonisch ist, was da passiert. Wir sehen da nämlich Grievous, wie er Palpatine entführt und wie die Jedi gegen ihn kämpfen bei Grievous' Flucht und ihm dabei auch den Brustkasten zertrümmern. Ich glaube, das macht Windu.
Mhm.
Sodass er dann in der Folge immer am Keuchen und Husten ist. Aber wir haben jetzt in The Clone Wars gesehen, dass er immer schon am Keuchen und Husten war. Ansonsten kann man aber relativ viel von dieser Szene aus der 2D-Serie als kanonisch betrachten, oder?
Mhm.
Wenn man nur den, der Kanzler wird entführt, Handlungsstrang nimmt und nicht den, was machen Anakin und Obi-Wan, Parallelhandlungsstrang. Denn das ist ja überschrieben worden durch, wir wissen ja jetzt, was sie stattdessen machen. Sie sind nicht auf irgendwelchen Planeten mit blauen Hunden.
Schade.
Sondern sie sind auf dem Rückweg von Mandalore, also auf dem halben Weg zu Mandalore zurückgekommen. Ja.
Aber in meinem Kopf ist auf jeden Fall noch Kanon, dass Grievous an einer senkrechten Wand entlang läuft, parallel zu dem Fahrstuhl, in dem jemand...
Taxi und der Kanzler.
In dem ein Clone Trooper sehr gelassen seinen Raketenwerfer nachlädt.
Mhm.
Das ist eine super Szene. Ja.
Die ganze Serie, also sie ist in weiten Teilen besser als das, was danach kam.
Hm.
Aber sie ist ja auch nur 2 Stunden lang, insgesamt die ganze Serie, von daher...
Und man muss einmal tief Luft holen und in das eiskalte Wasser des Zeichenstils springen.
Ja, aber das musste bei The Clone Wars auch.
Auch,
das ist, ja. Also egal wie es passiert ist, der Kanzler wurde entführt. Wir wissen aber so ungefähr, warum er entführt wurde. Denn wir haben den Probelauf dafür gesehen in einer früheren, ich glaube Staffel 5, The Clone Wars Folge. Mhm. Da hat er das schon mal versucht, von Grievous entführt zu werden, beziehungsweise von Kopfgeldjägern für Dooku. Und das wurde vereitelt.
Durch Obi-Wan mit einem anderen Gesicht.
Genau. Und was er damit versucht hat, war Anakin zu sich zu locken. Also er wollte eine Situation offenbar herstellen, in der Anakin Dooku tötet und er dann Anakin verführen kann. Und das macht er jetzt nochmal.
Also er hat genau einen Plan dafür. Und wenn der einmal nicht gelingt, dann wird er in veränderter Form nochmal umgesetzt. Ja, er möchte, dass Anakin, um ihn zu verteidigen und auf sein Geheiß hin, eine unverzeihliche Tat begeht. Als ersten Schritt zu weiteren unverzeihlichen Taten.
Wir wissen, dass Anakin dem Kanzler schon erzählt hat, dass er die ganzen Sandleute umgebracht hat. Das hat offenbar noch nicht gereicht.
Nee. Weil das bereut er ja tatsächlich auch und das verfolgt ihn auch. Also, wir steigen ein mit einem Shot, der, glaube ich, legendär ist. Einfach eine lange, ungebrochene Szene von den beiden Jedi-Fliegern, die um diese Schlacht herumfliegen.
Ja, wir fangen an. Sternzerstörer, zwei Raumjäger tauchen auf, fliegen um den Sternzerstörer herum, geben den Blick frei auf ein gigantisches Schlachtfeld im Weltall über Coruscant. Das ist meiner Meinung nach, natürlich ist der Original Star Wars-Einstieg heilig, aber abgesehen davon ist es der beste Einstieg in einen Star Wars-Film, den es gibt.
Es ist ein unglaublich toller Shot. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren noch gesagt habe, ja, aber der ist alles aus dem Computer. Jetzt habe ich sehr viel mehr Ahnung davon, wie aufwendig 3D-Animation ist. Und ich möchte das zurückziehen. Das ist aus dem Computer. Mhm. Also Respekt an die Leute, die das gemacht haben. Natürlich ist es einfacher, das richtig cool zu machen, wenn da keine biologischen Sachen drin ist. Also so eine Szene nur mit Raumschiffen ist ein bisschen leichter. Aber das Framing, wie das alles funktioniert, rein, raus und diese Schiffe verfolgen und das Ganze koordinieren, diese gigantische Szene, das ist immer noch richtig gut. Dann werden Schiffe beinahe auseinandergenommen und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt landen Anakin und Obi-Wan auf der Invisible Hand, dem Schlachtschiff von General Grievous, womit er sich als FDP geoutet hat. Und
dann wird es ja Zeit, dass wir ihn absägen.
Und marschieren relativ gelassen auf die Brücke, wo Palpatine wartet und sich in einer Anlehnung an seinen Stuhl aus Episode 6 langsam umdreht, nur ist er diesmal an dem Stuhl selber festgemacht.
Ich finde es krass, wie du den halben Film einfach in einem Satz hier runterreißt. Und
Ich dachte,
über die Filme reden wir ein bisschen länger.
Maggie. Oh.
Nicht?
Okay.
Ich würde nur schon ein bisschen Zeit lassen.
Für genau.
Ich wollte dich fragen, wie du die Raumschlacht findest am Anfang. Also die ganze Szene, das sind ja ungefähr 5 Minuten, die dahin führen, dass sie da landen.
Ich finde sie gut. Ich weiß, dass ich sie früher nicht ganz so spannend fand, aber sie wird besser, je öfter ich sie gesehen habe tatsächlich. Mhm. Weil ursprünglich war es so, oh ja, das ist eine Raumschlacht. Wann kommt die Handlung? Aber ich finde die Idee mit Druiden, die dein Schiff auseinandernehmen, wirkt im ersten Moment etwas albern. Also wir haben da diese kleinen Druiden, die Buzz-Droids, die so als Kugeln irgendwo draufprallen und dann anfangen, Dinge auseinander zu sägen und dergleichen. Aber das ist eigentlich eine ziemliche Horrorvorstellung.
Es ist erstmal Quatsch, ne? Wenn da schon etwas auf deinem Schiff landet, warum explodiert es nicht?
Weil es vielleicht damit nicht durch die Schilde durchkäme, die Dune-Ausrede für alles.
Ah, okay. Das ist so ein Stark Crash-Ding, ne?
Torpedo
und dann klappt der auf und es kommen Leute raus. Das ist ein Enter-Torpedo. Wieso explodiert der nicht einfach? Aber okay, die Szene mit den Bustroids ist noch ganz cool, finde ich, dass auch R2 da nochmal, also sie arbeiten zusammen, R2, Anakin, Obi-Wan arbeiten zusammen, um Obi-Wan zu retten vor den Bustroids. Mhm. Jeder hier, Anakin gibt einen Tipp, wie R2 den Bustroid besiegen soll und sowas und Obi-Wan sagt auch noch, was er machen soll. Und dann ist Obi-Wans Schiff aber so schwer beschädigt, dass Anakin ihm quasi einhaken muss, damit der überhaupt landen kann. Und dann sind da noch Energieschilde vor dem Hangar der Bösen, die sie wegballern müssen. Also es ist sehr computerspielig. Oddball stirbt, der ein Klon noch aus Clone Wars, ein Klonpilot, der öfter mal erwähnt wurde. Und dann sagt, ich glaube, Anakin sagt dann noch, ne, wir müssen ihnen helfen. Aber die machen nur den Job, lass die mal sich opfern. Und ab dem Moment, wo sie im Hangar landen und wir dann wirklich Menschen inszenieren müssen, die vor einem Greenscreen stehen, fällt der Film schon mal wieder ein bisschen ab für mich. Mhm. Weil dann haben wir diese Goofball-Szene in diesem Aufzug mit rauf und runter und R2 muss irgendwas machen und wird aber von bescheuerten Kampfdroiden aufgehalten und
ja.
Es funktioniert nicht. Das Comedy-Timing ist daneben. Es soll eine lustige Szene sein, tonal und vom Timing her klappt das nicht.
Ich finde, das ist auch nicht der Platz für eine lustige Szene.
Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, George Lucas wollte halt nochmal zeigen, dass das zwei gute Kumpels sind und deswegen muss es lustig sein.
Mhm.
Also Anakin rettet Obi-Wan ja auch wieder mehrfach in dieser ganzen Szene. Aber dann landen sie ja erstmal im Thronsaal und du sagst es ja schon, Palpatine sitzt da im gleichen Thron, fast wie sein späterer Episode 6 Thron.
Meinst du, er hat gesagt, weil er dann das Ganze hat umbauen lassen, irgendwie so, ich hätte da gerne einen Stuhl und wissen Sie, können Sie mal rausfinden, wer den für Grievous gebaut hat? Der war richtig bequem.
Ja,
quasi ein Memo an Space IKEA geschrieben. Welche Nummer, wie heißt das eigentlich? Ich hätte gern Imperator Pö.
Ich kann mir das jetzt nur so vorstellen, dass das so eine Art Designerstuhlmarke ist, die richtig, richtig teuer ist und die sich nur richtig große Influencer und Generäle auf ihre Brücke stellen können. Ist ja nicht mal die Brücke, das ist das Beobachtungsdeck.
Okay. Ja. Das erklärt, warum da so wenig los ist.
Die Brücke
ist
nämlich vorne und hinten, diese Antenne, wo dieser Knubbel rausragt, das ist das Beobachtungsdeck. Und da ist nichts los, außer dass Palpatine da angekettet ist. Naja, die beiden kommen dahin und es gibt einen sehr seltsamen Dialog von wegen, ja, aber Count Dooku, passt auf, das ist ein Sith Lord und Obi-Wan, das Sith Lords sind unsere Spezialität.
Haha.
Ich habe schon mal einen besiegt.
Nicht umgebracht. Wir dachten das nur eine Weile.
Wir dachten das bis eben, aber vor kurzem habe ich erfahren, dass es dem ganz gut geht. Haben sie einen anderen besiegt?
Nee.
Sie haben Ventress bekehrt, mehr oder weniger. Wobei, die hat sich selber bekehrt.
Vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, war es ja noch, wir haben einen umgebracht.
Mhm.
Ende.
Und jetzt können wir sagen, und wir haben ungefähr 20 unentschiedene Duelle gegen Count Dooku.
Stimmt.
Und einer von uns hat General Grievous ganz oft bekämpft.
Und der andere hat den noch nie gesehen.
Wir haben 7 Staffeln lang geschafft, dass Anakin zwar schon mal im gleichen Raum war wie Grievous, aber dann war bewusstlos.
Ja, beziehungsweise es gab einmal einen Gefangenenaustausch, wo sie in unterschiedliche Richtungen geschleift wurden, aber Anakin hatte die Augen zu, weil er bewusstlos war.
Und Grievous hat ihn auch nicht wahrgenommen? Offenbar nicht, ne? Weil er sagt, ja, ich dachte, ihr werdet älter. Das ist ja kein Diss, das ist ein Kompliment, oder?
Ich dachte, ihr werdet älter. Ihr habt schon so viel erreicht in jungen Jahren.
Ja.
Ich erinnere mich, dass ich an dieser Stelle auch irgendwie sagte, wo wir es vorhin hatten, sie haben neue Modelle bekommen für The Clone Wars, wo mir aufgefallen ist, dass Obi-Wan graue Schläfen hat. Und dann haben wir jetzt hier geschaut und es sind ein paar graue Haare.
Es sind 3 graue Haare oder so gefühlt auf jeder Seite, die ihm da angefärbt wurden. Mhm. Weil ja, Ewan McGregor war ja, 35 oder sowas zu dem Zeitpunkt? Oder Anfang 30 auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie alt Obi-Wan da sein soll, ehrlich gesagt.
Das könnten wir jetzt nachschauen oder wir können es einfach bei belassen. Es ist egal.
Ich glaube, er ist tatsächlich in dem Film, in dem Alter, in dem er auch ist. Ne? In dem Film davor auch. Aber ich glaube, er sollte in Episode 1 jünger sein, als er ist.
Mhm.
Irgendwie so.
Das kann sein.
Es passt immer so halbwegs. Aber das ist thematisch jetzt vielleicht auch wenig, hat es mir wenig Mehrwert.
Aber du
deswegen, hast... Deswegen, wir sind vorgegriffen, so Grievous, wir sind noch in der Szene davor. Ja. Ne? Also Palpatine auf seinem Thron. Was passiert dann?
Und dann, unterbrich mich, wenn ich das in der falschen Reihenfolge habe, kommt Count Dooku dazu.
Ja, das ist korrekt, ja.
Ja.
Ja. Und wie kommt er dazu? Er kommt einfach reingeschlendert oder was macht er?
Er kommt auf einer erhöhten Ebene, dann werden kurze Bedrohungen ausgetauscht und dann macht er einen Salto vorwärts runter, der definitiv nicht vom nicht mehr ganz so frischen Schauspieler gemacht wurde. Ich meine, Christopher Lee ist ein großartiger Charakterdarsteller in dem Alter, aber vielleicht nicht mehr der beste Schwertkämpfer.
Also Respekt auf jeden Fall, dass er diesen Salto noch machen kann. Diesen unnötigen Salto von dieser Balustrade runter.
Man sieht schon sehr deutlich, dass er das nicht ist.
Sondern, wer soll das gewesen sein? Etwa ein Computermensch?
Ein Computermensch? Aus dem Computer? Ja, und dann gibt es einen Kampf und ich muss sagen, Obi-Wan ist einfach... Ich weiß nicht, ist Dooku Obi-Wans Kryptonit? Weil er wird auch hier wieder ausgeschaltet.
Nee, Moment mal. Obi-Wan hat gegen Dooku schon sehr gut bestanden. Aber Palpatine ist im Raum und er macht eine unauffällige Kopfbewegung und die schleudert Obi-Wan zur Seite.
Oh!
Obi-Wan und Anakin hätten den platt gemacht, aber Sidious greift da ein. Dann hat Dooku die Gelegenheit, Obi-Wan unter einer Plattform einzuquetschen, wo man sich denkt, okay, der ist tot.
Ja, ich glaube, das haben wir.
Oder Bein amputiert, aber nö, das macht ihm nachher gar nichts aus. Das ist immer so ein bisschen seltsam, wie Physik hier funktioniert.
Ja, wir beide haben die Angewohnheit, wenn wir Filme sehen und es irgendwann Leute fallen wirklich sehr unrealistisch tief runter, immer zu sagen, tot.
Mhm.
Oder wenn Dinge auf sie fallen. Und das ist ein klarer Fall von tot. Beziehungsweise man sieht auch hier deutlich, dass das ein Computermensch ist, oder?
Naja, als sie ihn später da wieder rausziehen, merkt man, dass da kein Kontakt besteht. Die Plattform hängt irgendwie immer noch über ihm, die klemmt ihn gar nicht ein. Das ist ganz, ganz seltsam. Auf jeden Fall hat Palpatine da mit Obi-Wan aus dem Spiel gebracht und dann muss Anakin allein gegen Dooku kämpfen.
Es ist übrigens sehr peinlich, aber ich habe nie bemerkt, dass Sidious das tut.
Oh, okay.
Wow.
Gucken wir es nochmal?
Vielleicht. Nee. Wie konnte das passieren? Okay.
Das ist sehr auffällig.
Ja, okay. Ich glaube dir. Die Sache ist, dass Ian McKellen so overacted teilweise. Ian McDiarmid. Das wäre aber auch eine lustige Besetzung.
Ja, genau. Ian McKellen kämpft viel gegen Christopher Lee. Mit Lichtschwertern dieses Mal.
Oh, das würde ich lieben.
Ich bin übrigens sehr dankbar dafür, dass Obi-Wan so schnell aus dem Kampf rausgenommen wird, weil das wirklich peinlich ist. Also ich will jetzt nicht über die Kampfchoreografie von Star Wars lästern. Man muss es mit der Macht erklären, dass er sie mit der Macht blockt, weil sie hätten jede Chance, in den Scheiben zu schneiden. Das passiert einfach nicht. Sie lassen ihm so viel Zeit. Und der Kampf ist noch relativ kurz, ne? Sobald Obi-Wan aus dem Spiel ist, hackt Anakin Dooku die Hände ab. Der fällt auf die Knie und Palpatine sagt ihm, ja, jetzt schneid ihm den Kopf ab. Was?
Und Anakin, korrekterweise.
Ja, das macht man doch nicht.
Der ist unbewaffnet.
Ja.
Auf dem Knien.
Anarmt.
Anarmt, ja. Und ich meine, das ist ja schon zwei Auge für einen Zahn oder so. Schiefes Bild in jeder Hinsicht.
Und Palpatine, ja, aber komm, du bist doch sauer, weil der hat dir den Arm abgehackt damals. Du bist doch richtig sauer. Der hat dich jetzt 7 Staffeln in The Clone Wars, hat er dich genervt? Ja, jetzt hack ihm mal den Kopf ab.
Und Dooku schaut wirklich so, Moment mal.
Das habe ich jetzt nicht kommen sehen.
Das war nicht der, das hatte ich nicht vor. Und Anakin zieht ihm die Lichtschwerter rechts und links durch den Hals.
Und dann fällt ihm der Kopf ab. Also, das scheint ein Zusammenhang gewesen zu sein.
Glaubst du?
Ja. Dooku ist tot. Unser Hauptantagonist der letzten 40 Folgen von The Good Batch ist tot. Was denkst du dazu?
Ein bisschen unwürdig.
Ja, ne? Christopher Lee hat das Problem, dass er oft am dritten Teil einer Trilogie am Anfang stirbt.
Oft unwürdig.
Ja. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass er ein besseres Finale bekommt.
Es ist, aber ich glaube, das ist jetzt keine bahnbrechende Meinung, aber dass alle Duelle hier, alle Auseinandersetzungen in Revenge of the Sith darauf hinauslaufen, dass die Leute mit Lichtschwertern aufeinander einschlagen, ist eine vertane Chance, andere Arten zu zeigen, wie Jedi bzw. Machtnutzende das machen könnten. Also, du hast ja selber gesagt, Dooku, sie können das nicht darstellen mit einer Kampfchoreografie, dass es wirklich realistisch erscheint, aber ein so guter Meister der Macht hätte einfach durch Beeinflussung und mit mehr Einsatz von Telekinese und dergleichen rumtricksen können. Genauso wie man erwartet hätte, dass Yoda vielleicht anders kämpft oder dass es mehr auch eine Auseinandersetzung auf einer anderen Ebene sein könnte.
Ja, das haben wir in Episode 2 gesehen, wie er mit Machtblitzen kämpft oder Telekinese und sowas. Und dann haben sie entschieden, dass sie ebenbürtig in der Macht sind, Yoda und Count Dooku. Deswegen haben sie das Licht wieder ausgepackt.
Mhm.
Keine Ahnung. Ja, aber es ist ja, eigentlich ist das ja auch durch, ne? George Lucas hat kein Interesse mehr an Count Dooku. Der war nur da, um eben diesen Krieg zu fingieren, als Sockenpuppe.
Und jetzt hat er sich ausgesockenpuppt.
Er hat sich jetzt ist unnütz geworden, genau. Ich weiß noch, kurz bevor der Film ins Kino kam, habe ich auf dem LARP mit Leuten darüber geredet, was sie von dem Film erwarten. Und jemand meinte, ich bin schon drauf gespannt, wer Count Dooku am Ende umbringt. Und ich habe gesagt, ich glaube, Count Dooku wird in den ersten 10 Minuten des Films sterben. Und so war es dann auch.
Du hast die wirklich manchmal nervige Angewohnheit, Plot-Dinge vorherzusagen.
Und wer soll ihn denn umbringen außer Anakin? Ich meine,
ja, das war klar.
Dafür da, dass er sich an ihm rächt und deswegen der dunklen Seite verfällt. Und der ist ja jetzt einen Schritt näher, aber immer noch nicht ganz da.
Ja.
Weil es war ja immer noch irgendwie gerechtfertigt und er hat es ja auch verdient. Hat das verdient? Das ist die Frage. Er hat die ganze Zeit nicht verstanden, was eigentlich passiert, oder? Er tut immer so, als hätte er einen Durchblick gehabt, aber er hat überhaupt nie, er war nur der Bauer von Palpatine.
Ja, beziehungsweise er dachte, er spielt sein eigenes Spiel, weil inzwischen ist ja mehr oder weniger gesetzt, dass Dooku durchaus ja irgendwann mal vernünftige Absichten damit hatte und gesagt hat, die Republik muss dramatisch verändert werden. Wenn das nur mit einem Krieg geht, geht das nur mit einem Krieg. Und er versucht ja, beziehungsweise er tut ja auch Dinge, um Sidious zu enttarnen, in dem Sinne, als dass er sagt, Obi-Wan das ins Gesicht sagt, der Senat wird von einem Sith-Lord kontrolliert und niemand kommt auf die Idee, dass es vielleicht der oberste Kanzler sein könnte.
Du meinst, das tut er wirklich, um sich gegen ihn aufzulehnen?
Weil ich, also in meiner Theorie, und das ist natürlich nicht meine, es ist eine Theorie von vielen Leuten, ist es so, dass Dooku dachte, er kann Sidious benutzen, um Veränderungen herbeizuführen und ihn dann im richtigen Moment verraten, um die Jedi zu retten, aber zu reformieren.
Und deswegen auch Ventress als Tool gegen Sidious. Und der hat aber gesagt, nee, das ist mir aufgefallen, dass du da diese komische Frau hast.
Erledige
mit
die.
Der. Ja. Ja, also dann hat bei Dooku gar nichts funktioniert von seinen ganzen Plänen. Ne? Also im Gegensatz zu Palpatine, der immer Glück hatte.
Nein, Dooku hat auf ganzer Linie versagt mit allem, was er vorhat, denke ich.
Das wäre ein spannendes Elseworlds-Szenario, dass Dooku Palpatine besiegt und wird dann seine Vision sehen von der Star Wars-Galaxis. Das würde ich mir gerne mal anschauen irgendwann.
Ja, ich bin sowieso, What If ist ein Format, das ich eigentlich ganz gerne mag, wenn es halbwegs vernünftige oder vollkommen bescheuerte Varianten sind.
Aber gut, sie wollen dann mit dem Kanzler gehen, beziehungsweise Anakin will mit ihm gehen und dann sagt der Kanzler noch, ja, und den Obi-Wan, den kannst du da liegen lassen, den brauchen wir nicht mehr.
Ja.
Und Anakin,
wait,
der ist doch noch gut. Ja. Also ich glaube, der ist gar nicht tot, weil der ist ja nur unter der Plattform angeklemmt.
Ja, aber wir haben nicht die Zeit.
Aber es ist echt nicht die Zeit, noch die 3 Meter dahin zu gehen. Und den, ja, und Anakin trägt dann Obi-Wan einfach den Weg nach zum Hangar.
Das ist ein bisschen unwürdig. Also er schleppt ihn die ganze Zeit über die Schultern in diesem Fireman's Carry. Und dann schlagen sie sich den Weg durch dieses Schiff. Das ist noch ziemlich dramatisch.
Schlüpft zwischendurch quasi ab, aber dann doch nicht.
Ja, mit viel Klettern und Nutzen von Fahrstuhlschächten. Obi-Wan wacht auch in einem der ungünstigsten Momente auf. So.
Über dem Abgrund hängt auf Anakins Schulter.
Das ist, das hätte mich schon ziemlich fertig gemacht. Er nimmt das mit einem,
Aber ich finde diese Heldengruppe aus Anakin, Obi-Wan, R2 und dem Kanzler eigentlich ziemlich witzig.
Ja.
Vor allem die Mimik des Kanzlers, wie um ihn herum ständig Dinge passieren und also, er kann ja nicht subtil, ne?
Nee.
Er schneidet die ganze Zeit Grimassen und man weiß auch gar nicht so richtig, liegt das daran, dass er einfach seltsam overacted oder dass man ihm Regieanweisungen gegeben hat, wie reagier mal darauf, dass um dich herum Dinge explodieren und die sind dann gar nicht passiert.
Das ist auch möglich, aber so wirkt es so, als würde Palpatine sich echt arg überlegen, ob das eine gute Idee war mit diesem Plan, denn jetzt nervt es ihn schon sehr.
Oder er tut halt so, als wäre er verängstigt und das übertreibt er dann, keine Ahnung. Ja. Aber es führt dann dazu, dass sie nochmal gefangen genommen werden und General Grievous vorgeführt werden auf der Brücke. Und dann kommt die berühmte Konfrontation von Grievous zu Anakin. Ich dachte, ihr werdet älter. Und Anakin...
Ich dachte, ihr werdet größer.
Dabei ist er schon echt groß. Das ist, glaube ich, 2,5 Meter groß oder so.
Was wolltest du? 5? Und hat 4 Arme. Und überhaupt.
Naja, und sie haben aber dann wieder den cleveren Trick, dass sie versteckte Lichtschwerter noch irgendwo haben, an die sie kommen. Also auf jeden Fall schaffen sie sich zu befreien. Und dann hacken sie alles in Stücke und Grievous muss fliehen.
Ja.
Und zerstört die Windschutzscheibe des Cockpits, verschwindet in einer Rettungskapsel lachend. Und sie sagen, das ist typisch für Grievous, der haut immer ab. Was mir in der ganzen Serie wenig gesagt. Also ab und zu ist er abgehauen, aber meistens hat er schon, war er schon eine Kampfmaschine und hat Leute niedergemäht.
Ja, aber es stimmt schon, dass er meistens am Ende sagt, na gut, dann verliere ich halt noch ein Schiff. Allein schon die erste Story mit diesem übergroßen Schiff, mit der krassen Ionenkanone oder was das war. Das Ding in der Größe von einer mittleren Stadt, was er auch irgendwie dann verlassen muss.
Das war die Folge, wo er den Anruf einfach aufgelegt hat, ne, abgewürgt hat von Count Dooku als Faktor. Was ist denn eigentlich mit deiner Superwaffe?
Ja, und dann müssen sie das Schiff landen, während es brennt und abstürzt.
Und auseinanderbricht.
Und das ist auch eine schöne Szene, wie Anakin da steuert, Obi-Wan versucht zu helfen und Palpatine sitzt da und bereut seine Lebensentscheidungen. Ich meine, ich gönne es ihm.
Also er wirkt aufrichtig mitgenommen. Es ist schön zu sehen, wie er mitleidet.
So, das war.
Das macht ihn ein bisschen menschlich.
Ja, das war nicht meine Absicht. Ich dachte, das würde ohne mit weniger brennen und abstürzen vor irgendwie durchgehen. Aber sie kriegen das Ding gelandet. Ist ein sehr freundliches Wort für den kontrollierten Absturz, aber sie haben es geschafft. Palpatine ist sicher. Yay!
Und danach gibt es die schlimmsten Dialoge der ganzen Trilogie, oder? Dann gibt es ein Debriefing. Ja, die Mace Windu und der Kanzler treffen aufeinander und tauschen Sätze aus, die ich hier gar nicht wiedergeben möchte, die in ihrer Einfältigkeit.
Das waren die Platzhalter und niemand hat sie überarbeitet.
Oh, gut, dass ihr nicht tot seid, Kanzler Palpatine. Ja, aber General Grievous konnte entkommen und deswegen geht der Krieg jetzt noch weiter. Oh, hallo Anakin, ich bin's, Padme. Ich bin übrigens schwanger. Oh, das ist ja schön.
Es ist das vor allen Dingen, wie das Debriefing direkt übergeht in, oh, meine schwangere Frau steht da zwischen den Säulen und tut so als, und dann schleiche ich mich rüber und wir tun so, als wären wir nicht sichtbar, obwohl jeder uns sehen könnte. Mhm. Weil wir nicht wussten, wie die Umgebung aussehen wird, weil es nur ein Bluescreen war.
Ja, leider merkt man das ziemlich deutlich. Also, Padme ist also schwanger. Sie gehen davon
aus. Und sie sieht so schön aus, weil er in sie verliebt ist. Ich weiß, das ist eine andere Szene, aber die kommt
dann. Aber sie überlegen dann, ob sie halt jetzt davonlaufen sollen oder ob sie einfach weitermachen und sie hadern mit ihrem Schicksal. Aber sie freuen sich auch. Ja, müssen wir nicht weiter vertiefen. Padme ist leider in diesem Film zu einem Plot-Item verkommen und hat keine eigene Agenda mehr. Sie ist einfach nur noch da, um Kinder zu kriegen und tragisch zu sein.
Ich wollte gerade sagen, wie viele Frauen ist sie, zumindest viele Frauen in der Popkultur, ist sie dazu da, tragisch zu sein, um einen Mann zu motivieren und Kinder zu kriegen?
Ja. In den ersten beiden Filmen ging es ja noch.
Ja.
Also es baut mit jedem Film weiter ab, leider. Gut, es ist jetzt auch nicht mehr so viel Platz bei allem, was in dem Film passieren muss. Wollen wir jetzt zurück zu Mandalore gehen? Ja, oder?
Okay. Ich wollte sagen, Meanwhile und Mandalore.
Gehen wir zu einer Frau, die eine Agenda hat.
Ja, nämlich einen Planeten zu stürmen, ja, zusammen mit einer kleinen Armee.
Einen Planeten zu befreien vor ihm. Und es ist eine wahnsinnig geile Szene. Oder? Ja. Die erste Schlachtszene um Mandalore, also im Orbit, wie sie landen mit den Landungsschiffen und wie Ahsoka einfach kein Landungsschiff braucht.
Ja, sie steigt quasi aus und springt von Schiff zu Schiff, zerschlägt da einen Gegner und wirft Schüsse zurück. Und also ich meine, sie sagt schon direkt, ich brauche kein Jetpack.
Ja. Und also genau, die Mandalorianer, die guten, also die früheren Deathwatch, jetzt die guten Mandalorianer, geben den Klontruppern Jetpacks und natürlich haben die Verteidigenden, die bösen Mandalorianer in Schwarz-Rot. Mhm. Haben auch Jetpacks. Es gibt also eine Luftschlacht mit Leuten, mit Rocketeers und Gunships. Und die ist einfach geil.
Ja, die ist sehr schön durchchoreografiert. Die hat einen guten Rhythmus. Und die ist vor allen Dingen auch echt gut animiert. Also gerade die Bewegungen von Ahsoka, wie sie springt, rollt, von einem Ding zum nächsten hechtet, Dinge zurückwirft und so etwas. Das ist alles so schön smooth und vor allen Dingen hat es Schwerkraft. Das ist etwas, was ich immer, und das, obwohl sie quasi im Absturz, im Flug die ganze Zeit unterwegs ist. Das ist etwas, was ich immer doof fand an den Animationen, gerade bei den Standardlaufabläufen und so etwas bei The Clone Wars. Es wirkt nicht so, als würden die Figuren mit ihrer Umwelt oder mit der Gravitation interagieren. Hier schon.
Ja, wir sind jetzt übrigens wieder in The Clone Wars, falls es jemand nicht mitbekommen hat. Also wir sind zurückgesprungen zur Animationsserie. Und ja, wir wollen sie nicht lange mit dem Pew-Pew aufhalten, aber sie schaffen es zu landen mit ihren Truppen. Sie sagen, in dieser Stadt ist Maul versteckt. Das ist eine von diesen Kuppelstädten. Mhm. Also die ganze Stadt ist mit einer künstlichen Decke umgeben. Aber es ist ja trotzdem die Hauptstadt, oder? Weil es ist ja auch die Stadt, wo der Palast ist, in dem Satine immer rumsaß. Also ist jetzt, oder ist in jeder Stadt so ein Palast, wie so eine Kaiserpfalz?
Das ist eine gute Frage. Also die Stadt hier ist Sundari. Mhm. Daran erinnere ich mich. Ich weiß nicht, ob das die Hauptstadt ist.
Ist aber eigentlich auch egal. Also für mich war das halt Mandalore-Stadt.
Ja, also die sehen halt
das relevant.
Die sehen ja auch alle gleich aus, offensichtlich. Eine Kuppel und dann lauter Würfelgebäude drin. Ja. Also Gebäude, die aus vielen zusammengepappten Würfeln bestehen.
So, dann sind sie gelandet mit ihren Truppen und haben die ersten Siege verbucht. Die Truppen von Olmec, beziehungsweise eigentlich von Maul, zurückgetrieben. Mhm. Und wir lernen neue Antagonisten kennen. Es gibt einen mandalorianischen Anführer namens Saxon, der so das Gesicht von Mauls Truppen ist. Ich finde, das hat ein gutes Design. Der hat so fleischige Lippen. Das sieht so richtig nach einem Brutalo aus. Also, oder?
Der sieht fies aus.
Der sieht aus wie ein Nazi.
Ich meine, er heißt Saxon, weil man damit immer noch aggressive Eroberer im englischsprachigen Raum verbindet.
Und er hat, also sie haben jetzt Helmdesigns mit Hörnern, ne? Also sie machen ganz klar, wir sind Mauls Mandalorianer. Hogan's Heroes, Mauls Mandalorianer. weil sie schwarz-rot tragen mit Hörnern.
Damit kann man sie auch leicht unterscheiden von den blauen Deathwatch-Leuten.
Und der Kampf tobt dann auch weiter die ganze Zeit in der Stadt. Das sieht auch wirklich gut aus, ne? Wie Bo-Katan ihre Leute gegen Saxon und seine Truppen ankämpfen. Und wo führt das denn hin?
Es führt in unterirdische Tunnel, die sehr identisch aussehen, in die vor allen Dingen Ahsoka mit mehreren Leuten dann reingeht, während parallel Bo-Katan eben die Olmec stellt. Und der sagt, eigentlich ist das schon nach Plan gelaufen, du solltest herkommen und du solltest einen Jedi mitbringen, aber Maul wollte einen anderen Jedi als die du mitgebracht hast. Maul wollte, wie immer, Obi-Wan, weil er immer noch sich an ihm rächen will, für die Halbierung.
Ja.
Und ja, das ist natürlich dann die Überleitung dazu, dass die ganze unterirdische Szene eine Falle ist.
Wäre auch logisch gewesen, dass Obi-Wan kommt. Ne? Der kam jetzt nur nicht, weil Palpatine ihn mit was Wichtigerem abgelenkt hat. Sonst wäre Obi-Wan da gewesen. Ja. Und dann wäre das ja auch anders ausgegangen. Übrigens, gleichzeitig stürmt Bo-Katan den Thronsaal. Also wir sind offenbar in der Hauptstadt. Oder ist sie in einer anderen Stadt? Ich weiß es nicht. Sie stirbt den Thronsaal.
Nee, das muss schon alles in so einer
Genau, sein. Und dann ist Olmec auch mal in der mandalorianischen Rüstung. Das war er bisher nicht. Mhm. Also ist ein alter Mann, aber er kämpft jetzt mit. Und dann gibt es einen Zweikampf, Bo-Katan gegen Olmec. Und sie besiegt ihn tatsächlich. Tötet sie ihn auch?
Nein, sie tötet ihn nicht, weil sie es für wichtiger hält, erstmal Bescheid zu sagen, dass das eine Falle ist, auch wenn sie nicht durchkommt.
Woher weiß sie das? Hat Olmec das gesagt?
Olmec sagt, du solltest den Jedi herbringen, wie gesagt. Also daraus schließt sie, dass es eine Falle
ist. Das heißt, was passiert in der Kanalisation? Es gibt eine lange Szene, in der die Klone aufgerieben werden und von verschiedenen Seiten von bösen Mandalorianern in die Tunnel gelockt und versprengt werden. Und Ahsoka findet sterbende Klonkrieger irgendwann, die sie noch davor warnen, dass hier Schlimmes passiert. Unter anderem ist da ein benannter Klon dabei. Ist es Jesse?
Jesse ist nicht in der Szene dabei, aber der wird später auf Mandalore wichtig.
Ah ja, okay. Jetzt ist es jemand namens Vaughn. Wir hier aber zum ersten Mal sehen. Einer von den Orangenen, also die sich Ahsoka verschrieben haben.
Ja, ein orangener Trooper. Also die Folge hier endet damit, dass Maul auf sie zukommt und sie fragt, was sie hier eigentlich macht. Weil, wie gesagt, er sich einen anderen Jedi gewünscht hätte. Und ja. Genau da geht die nächste Folge weiter.
Sie ist schon wieder der falsche Jedi, das hatten wir schon mal.
Ja, sie ist immer die falsche Jedi. Maul labert ein bisschen dazu, dass er eigentlich ja Obi-Wan erledigen wollte und vielleicht Anakin noch dazu, so als Dreingabe, wenn das sein sollte. Aber jetzt ist nur sie hier. Und Ahsoka sagt relativ schlagfertig, tja, Obi-Wan hat halt Besseres zu tun. Er ist woanders hingeschickt worden.
Ich glaube, ich bin mir sicher, Obi-Wan wäre lieber hier.
Ja, das glaube ich auch. Weil Obi-Wan nicht glücklich wirkt mit seinem Einsatz auf Utapau.
Noch ist er, glaube ich, da nicht. Ne? Noch ist er. Noch also ist gleichzeitig müsste er jetzt gerade mit dem Schiff abstürzen, mit der Invisible Hand und sehr unglücklich schauen, während er bei dem Aufzugsschacht hängt. Keine Ahnung. Ja, wie kommt Ahsoka da wieder raus aus dieser Falle?
Erstens, weil Maul dazu neigt, erstmal zu reden und dann sagt, oh, dann, wenn Obi-Wan jetzt Grievous jagt, dann ist vielleicht der Moment gekommen und lässt den Namen Darth Sidious fallen. Und das gibt anderen Leuten, nämlich Rex und seiner Truppe, genügend Zeit aufzutauchen. Dann werden nur ein paar Lichtschwerthiebe ausgetauscht und Ende.
Typisch Darth Maul, ne? Immer alle voll labern, nie zum Punkt kommen. So kennen wir ihn aus den Kinofilmen. Da taucht er auf, hinter der Tür, ne? Und anstatt direkt sein Lichtschwert anzumachen, erstmal erklären, wer er ist und was er will. Naja, Leute verändern sich über die Jahre. Er hat gelernt, dass die direkte, aggressive Konfrontation ihm nicht viel bringt. Vielleicht ist Reden erstmal besser.
Ja, also die Zeit auf dem Schrottplaneten hat ihn ja doch wirklich beeinflusst.
Er hat ihn etwas verschroben und kauzig gemacht, sagen wir so.
Ja. Und, ja, ich glaube, er hat
dieser kauzige Maul.
Ich glaube, er hat da die Neigung dazu entwickelt, Selbstgespräche zu führen. Das hier ist nur ein erweitertes Selbstgespräch.
Das stimmt, das ist eine gute Erklärung.
Ja, gut. Damit ist also erstmal dann auch die Spur verloren. Also sie finden ihn dann nicht mehr in den gleich aussehenden Tunneln. Das heißt, es geht jetzt erstmal weiter mit, wie ist der Stand? Wer hat wen gefangen genommen? Wo sind wir?
Und fragst du das mich? Nein.
Nein, das fragen sich die Leute untereinander. Also im Endeffekt vor allen Dingen Bo-Katan und Ahsoka und ihre jeweiligen Sidekicks.
Ist das dann auch der Moment, wo es nochmal eine Videokonferenz mit den Leuten auf Coruscant gibt?
Ja, die reden dann nochmal mit ihnen und da erwähnt Ahsoka auch, hey, Maul hat was von Darth Sidious gesagt. Was ist das eigentlich?
Und wie ist eigentlich die Lage bei euch? So, wie geht's Anakin? Und Anakin ist nicht in der Konferenz, ne? Aber Obi-Wan? Mhm. Und Obi-Wan sagt, übrigens, dein alter Kumpel Count Dooku ist jetzt deutlich kürzer. Also Anakin hat Count Dooku umgebracht.
Ja.
Und Ahsoka so, ah, okay.
Also ihre Augen werden einmal kurz groß. Ja. Aber die Ansage ist dann, hey, wenn Darth Maul weiß, was hier passiert und er Darth Sidious kennt, dann ist es vielleicht tatsächlich sinnig, wenn ihr den gefangen nehmt. Findet mal raus, was der dazu sagen kann. Weil das könnte jetzt endlich der Hinweis darauf sein, wer Sidious ist.
Ja, da suchen sie ja tatsächlich schon aktiv danach. Spätestens seit sie all diese Puzzlestücke bekommen haben in den letzten Folgen, wo sie zu es ist echt, es ist schmerzhaft, ne, denen zuzuschauen, wie sie so drei Puzzlestücke haben, ja, die so ein Dreijähriger zusammensetzen könnte, aber sie so aneinander hämmern, ne, von der falschen Seite die ganze Zeit oder einfach sie in verschiedene Räume legen, nicht miteinander reden. Es muss die dunkle Seite sein, die ihren Geist umnebelt, anders ist nicht zu erklären, nicht wahr?
Und Ahsoka sagt, relativ sinnvoll, wie wäre es, wenn ihr mir dann mehr Leute schickt? Um Maul zu jagen. Und Obi-Wan sagt, nee, also ich kann dir nicht helfen, ich muss jetzt nach Utapau.
Ja, der Krieg läuft ja immer noch. Hier Kashyyyk wird belagert.
Ja. Oh, und Anakin hat einen anderen wichtigen Job. Der soll nämlich den Kanzler die ganze Zeit angucken und uns Bericht erstatten. Und das ist sogar so, aber, was ist das eine gute Idee?
Aber greifen wir nicht vor. Ich fürchte, dann müssen wir wieder zurück in den Film springen.
Ja.
Also Episode 3, wieder im Kinofilm.
Ja.
Nachdem also der Kanzler gerettet wurde und etabliert wurde, dass Padme schwanger ist, was passiert dann? Es gibt viele Szenen auf Coruscant, wo Leute miteinander reden.
Ja, wo Leute reglos irgendwo rumsitzen, bis jemand kommt, um ein Gespräch mit ihnen anzufangen.
Ich glaube, es sind nur zwei oder drei Szenen, ja, die so anfangen, aber es ist irgendwie trotzdem ikonisch. Und es liegt daran, dass Szenen gekürzt wurden, die eigentlich gar nicht so angefangen haben. Aber man verbindet mit Episode 3 einfach damit, dass eine Szene damit anfängt, dass zwei Leute im Korridor langlaufen und sich anschweigen und dann plötzlich anfangen zu reden. Mhm. Das ist seltsam.
Ja, ich glaube, du musst mir helfen mit der Reihenfolge.
Aber also, die Reihenfolge kriege ich auch schwer hin. Also letztendlich läuft es darauf hinaus, dass sie sagen, okay, jetzt wo Count Dooku tot ist, ist Grievous der Anführer der Separatisten. Mhm. Wir sehen auch Grievous auf Utapau, das ist sein Rückzugsort, das ist ein Lochplanet. Also es ist ein Planet mit vielen tiefen Schächten und in den Schächten sind Städte reingebaut. Ja. Und da haben sich die Separatisten zurückgezogen und haben die Bevölkerung unterjocht. Und Sidious befiehlt Grievous, dass er die Anführer der Separatisten in Sicherheit bringen soll, er soll sie nach Mustafar schicken. Mhm. Das ist ein Vulkanplanet. Okay, das hat er dann auch vor. Mhm. Gleichzeitig sehen wir, dass die Jedi Anakin befehlen, künftig, weil er ein Vertrauter des Kanzlers ist, dem er jetzt auch den Arsch gerettet hat, mal wieder, ein Auge auf ihn zu haben, weil sie ihm nicht trauen.
Weil sie den Verdacht haben, dass er seine Macht nicht abgeben wird. Weil sie sagen, es sieht jetzt so aus, als wären die Klonkriege bald zu Ende, wenn wir Grievous jetzt erwischen und wir wissen, wo er ist. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass er seine Sonderrechte wieder zurückgibt.
Notstandsverordnung, ja.
Wir befürchten, dass er das vielleicht nicht tut, habe ein Auge auf ihn und andersrum wiederum will Palpatine, dass Anakin für ihn im Rat sitzt.
Genau, weil er den Jedi nicht traut. Er glaubt, dass die Jedi ihn absetzen wollen oder irgendwas vorhaben. Und deswegen nutzt er seine Befugnis zu sagen, Anakin ist jetzt Ratsmitglied und eigentlich nur, damit er dafür ihn spioniert.
Ja, und dann sagen die Jedi, gut, da können wir wohl nichts gegen tun. Er sitzt jetzt im Rat, aber er kriegt von uns nicht den Meistertitel.
Weil wieso? Er ist 23 oder so. Ja,
und außerdem, vielleicht sind wir kleinlich. Mhm. Und wir möchten nicht, dass sich jemand bei uns einmischt.
Anakin nimmt das sehr gut auf.
Total. Es ist unerhört. Oder irgendwie so etwas, glaube ich, war sein Ausruf, dass man ihm den Titel nicht gibt. Den hätte er, glaube ich, gerne.
Ja, aber gleichzeitig bekommt eben Obi-Wan den Auftrag, Grievous zu jagen und zur Strecke zu bringen. Und da, woher wissen Sie es auf Utapau ist eigentlich?
Das ist eine gute Frage.
Das sind Informationen des Kanzlers.
Geheime Informationen des Kanzlers. Ja. Also Sidious, Palpatine liefert Grievous gezielt ans Messer.
Genau.
Beziehungsweise schickt Obi-Wan weg.
Ja, Palpatine wollte, dass Anakin das macht, ne? Ich glaube, dass er das sogar empfiehlt, aber dann sagen sie, nee, das haben
wir. Wir brauchen jemand Erfahreneren, genau.
Aber genau, es fängt damit an, dass es so ein Meeting gab, das Anakin verpasst, weil er halt mit seiner Frau irgendwie zu lange über Kinder gesprochen hat. Und dann fasst Obi-Wan das nochmal für ihn zusammen und sagt, übrigens, Grievous, ich muss da jetzt hin. Dann haben wir nochmal eine Szene, wo die beiden sich lieb haben. Also Anakin und Obi-Wan, wo man sich beteuern, dass wir gute Freunde sie sind und wie stolz sie aufeinander sind und wie sie gleichzeitig Väter und Brüder füreinander sind. Mhm. Und ja, es ist schön, dass sie das so empfinden. Es kommt halt nicht rüber, oder?
Nicht so wirklich. Das ist der Part des Films, wo die Emotionen noch nicht funktionieren.
Nee. Und das schade ist. Es wäre toll, wenn sie funktionieren würden. Ich sag's ja immer, was diesem Film fehlt, ist so eine Montage wie in RRR, diesem indischen Abenteuerfilm. Da haben wir ja auch so eine Bromance zwischen zwei Leuten, die eigentlich Feinde sein müssten und sich gegenseitig auch sehr bekriegen und dann wieder zueinander finden. Und unter anderem tragen die sich gegenseitig auf den Schultern und rennen neben einer Eisenbahn her, als wären sie Jahre alt.
Der eine fährt auf dem Motorrad, der andere reitet auf dem Pferd nebenher und sie lachen die ganze Zeit.
Und vor allem der eine verliert einen Dance-Contest, damit der andere über seine Flamme punkten kann.
Das ist aber nicht Teil der Montage.
Nee, aber das ist eine fantastische Szene. Ja. Und wenn die Star Wars Prequels so eine Szene hätten, wäre diese Beziehung zwischen Anakin und Obi-Wan für mich gerettet.
Aber das Wichtig an der Montage ist auch der Song, in dem ganz klar gesagt wird, hier sind zwei Leute, die das Schicksal gegeneinander aufgestellt hat, aber sie wissen außer noch nicht, wann werden sie es erkennen und wird das im Schlimmen enden.
Ja, der Songtext ist, ich meine, wir wissen nur, dass das der Songtext ist, weil wir Untertitel gelesen haben. Ne?
Ja, vielleicht ist das Original, ich glaube Hindi, ich meine, es wäre ein
vielleicht
Hindi.
Vielleicht singen das ja auch die dunklen Choräle in den Star Wars Hintergrund, die singen genau das. Ja? Ah. Kora Ratama heißt auch nur, hier sind zwei Kumpels, die...
Sie waren Brüder. Nein. Der eine ist der Ausersehene.
Wir wissen, was es heißt. Es ist ein Gedicht auf Sanskrit und es geht um irgendeinen Baum oder sowas. Ah. Also es ist tatsächlich von John Williams tiefsinniger als... Kannst du ja mal irgendwann nachlesen. Vielleicht machen wir da mal eine Folge drüber.
Ich lerne hier noch Dinge im Podcast.
Was Kora Ratama und sowas. Bitte? Live lernst du Dinge.
Aber immerhin Sanskrit, Hindi...
Ja, Verbindungen sind da. Also es ist quasi ein Bollywood-Film, den wir...
Im Endeffekt.
Er ist ja auch recht lang. Also es wäre immer noch ein Kurzfilm in Bollywood, aber ich sage immer RRR, der Kurzfilm, um Ja, nee, also dann trennen sich die Wege von Anakin und Obi-Wan jetzt hier nach ungefähr 30 Minuten Film. Obi-Wan bricht auf nach Utapau und Anakin nimmt seine Aufgaben wahr, mit dem Kanzler zu reden oder mit ihm in die Oper zu gehen. Mm-mm. Und der Kanzler...
Und mit seiner Frau zu flirten und Visionen zu haben.
Und mit seiner Frau zu flirten und Visionen davon zu haben, wie seine Frau bei der Geburt des Kindes stirbt. Und er hat ja solche Visionen schon mal gehabt, dass seine Mutter gestorben ist. Mm. So nimmt er das sehr ernst. Und redet darüber auch mit dem Kanzler offensichtlich.
Erst redet er mit Padme drüber und die sagt, möchtest du darüber nicht mit jemandem reden, wie zum Beispiel Obi-Wan?
Ja.
Ja, aber der ist nicht hier. Außerdem, warum hast du eigentlich das unbequemste Nachthemd der Welt an und deine Haare gemacht im Bett?
Das ist die, du bist so wunderschön, weil ich dich so liebe Szene, ne?
Das ist anschließend daran, in du bist so wunderschön, weil ich dich liebe, trägt sie das gleiche Outfit, ja.
Also und bist du blind vor Liebe? Oh Mann.
Das weiß ich nicht. Du bist so wunderschön, weil ich dich liebe, ist kein Kompliment. Das heißt so viel wie, Mann, bist du pottenhässlich, aber ich kann darüber hinwegsehen. Weil es angesichts von Natalie Portman sehr seltsam ist.
Also ich finde, in der Szene sieht sie auch nicht toll aus.
Hm.
Das Make-up ist komisch, das Kleid steht ihr nicht.
Und ihre Haare sind seltsam. Auch
und sie guckt irgendwie...
So als wäre der Dialog nicht gut.
Sie guckt wie ein Reh vom Auto.
Hm.
Also sie, natürlich Natalie Portman ist nicht mein Typ tatsächlich. Ja, darf ich das so sagen?
Ja, natürlich. Aber objektiv
was komisch ist bei Keira Knightley, ist total mein Typ.
Kleine Nuancen machen den Unterschied.
Ja, ich weiß nicht, ich finde, sie ist zu perfekt. Natalie Portman sieht mir zu perfekt aus. Verstehst du, was ich meine?
Ja, sie hat auch so eine kühle Aura. Ihre Ausstrahlung ist so reserviert.
Deswegen wurde auch nie was zwischen uns beiden. Weißt du?
Genau deswegen.
Ja. Mhm. Und aber in späteren Szenen, also ich finde, sie sieht in ihrer kompletten Filmkarriere am allerbesten in diesem Film aus, und zwar später in der Montage, über die wir dann noch reden müssen. Aber momentan geht es darum, dass sie bei der Geburt sterben soll, laut Anakins Vision, und er redet darüber mit dem Kanzler. Unter anderem wird das Thema, als sie zusammen die Oper besuchen, wo sie und George Lucas, der die Vorstellung besucht,
als Baron Papanoida.
Ja, der super krasse Superagent und Senator Baron Papanoida ist zufällig auch da. Und offenbar ist das allen egal. Ne? Steht da einfach so rum. Und
dieser
ist,
Held.
Ja, dieser echt krasse Typ. Und keiner zollt dem Anerkennung.
Naja, es ist ja auch der Kanzler da. Vielleicht gucken mehr Leute auf den. Oder auf die wenig begleiteten Twi'lek.
Die da überall rumlaufen, ja. Oder genau, der Kanzler und seine Entourage aus Sly Moore. Und wie heißt der Hörner-Heini?
Mas Ameda.
Ja, die sind auch mit dem in der Oper. Offenbar müssen die überall mit hingehen, wo er kulturell sich vergnügen möchte. Aber als Anakin dann kommt, schickt er sie weg, um mit ihm ein ernstes Gespräch zu führen. Ja. Und es ist die beste Szene der kompletten Prequel-Trilogie.
Das
oder?
Ist richtig.
Die ich berühmte möchte, Opernszene.
Ja, wobei wir sagen Oper, weil das Gebäude aussieht wie eine Oper, weil sie in einer Box sitzen wie in einer Oper. Und weil auch Ian McDiarmid sagte, er hat sich vorgestellt, sie sitzen in der Oper, weil sie nicht wussten. Aber sie schauen im Grunde auf eine große Wasserblase und Spermien, die da durchschwimmen.
Es ist ein Wasserballett. Es ist ein schwergeloses Wasserballett. Sagen wir so. Aber es läuft auch Musik. Also es läuft so Wahlgesänge, keine Ahnung.
Ja, aber es sieht eher wie etwas aus, was man laufen lässt, bevor das eigentliche Stück beginnt.
Auf jeden Fall ist es nicht ablenkend für das Gespräch.
Das
es interessiert
richtig.
Die beiden einen Scheißdreck, weil sie eigentlich über die Sith reden möchten. Also zumindest Palpatine. Führt das Gespräch subtil dazu, dass es einen Sith-Lord gab namens Darth Plagueis.
The Wise.
Ja, der in der Lage war, Tote zurückzuholen ins Leben oder den Tod generell zu besiegen oder Leben zu erschaffen aus dem Nichts. Lustig, so wie Anakin offenbar geboren wurde, aus Midichlorianern empfangen von seiner Mutter. Hier wird subtil, und ich finde, es ist subtil, gesagt, dass Palpatine Anakin erschaffen hat.
Oder,
was inzwischen natürlich bestätigt ist.
Ja.
Oder Darth Plagueis hat Anakin erschaffen und Palpatine hat das dann später ausgenutzt.
Ja, und tragischerweise wurde der von seinem Schüler umgebracht, Darth Plagueis, im Schlaf.
Mhm. Ja, der nicht in diesem Raum ist übrigens gerade. Nein, er sitzt nicht hier.
Und Anakin fragt dann, geplagt von seinen Visionen, ob das eine Fähigkeit ist, die man lernen kann. Und die Antwort, nicht von einem Jedi, ist perfekt, suffisant, andeutend, lehrmeisterlich. Das ist wirklich sehr schön.
Es
wie
ist
du
so
sagtest, beste Szene.
Großartig, dass es im Trailer ist übrigens. Ne? Diese Szene ist teilweise im Trailer. Und Ian McDiarmid ist perfekt in dieser Szene. Und er übertreibt es auch gar nicht so sehr wie sonst. Er hält sich zurück. Es ist so genau richtig subtil, dass du das lesen kannst, den ganzen Subtext, und verstehst, was er sagen will. Es war offen genug, damit das Fandom jahrelang darüber gestritten hat, wer Darth Plagueis ist und ob er wirklich der Meister von Sidious ist. Es wurde dann später in Romanen gesagt, dass Darth Plagueis sogar noch aktiv war zur Zeit von Episode 1.
Mhm.
Und dass es während Episode 1 war, dass Plagueis übers Messer ging. Also die Szene, die hier beschrieben wird, dass Palpatine ihn umbringt. Das heißt, Palpatine hatte auch schon einen Schüler, als er selber noch der Schüler war.
Ja, keiner von diesen verdammten Sith hält sich an die eigenen Regeln.
Es sind ja auch Leute, die sich generell nicht an Regeln halten, oder? Also ich meine,
warum haben sie dann welche? Damit die Jedi sagen können, immer zwei es gibt.
Also hier setzt den Palpatine diesen Floh ins Ohr, dass er vielleicht einen anderen Meister braucht, der ihm hilft, seine Frau zu retten. Und wahrscheinlich hat er ihm auch diese Vision geschickt.
Mhm.
Wahrscheinlich hat er ihm auch die Vision von Shmi Skywalker geschickt. Vielleicht hat er auch ein Gefährdel, dass die Sandleute sie entführt haben.
Das möglicherweise. Kann alles
sein. Ich meine, er hat ja offenbar Agenten auf Tatooine.
Und es ist ja auch gesetzt, dass er die Macht verdunkelt, also quasi wie ein riesiger Störsender, ein Übernatürlicher fungiert die ganze Zeit, um die Jedi zu verwirren und zu verhindern, dass sie die Zukunft sehen können. Weil es ja Jedi-Seher gibt. Ja. Oder Mace Windu hat kanonisch ja auch die Fähigkeit, sogenannte Shatterpoints zu sehen, also historisch entscheidende Momente im Leben einer Person und in der Realität generell.
Mhm.
Und sozusagen ahnen kann, wann die wichtigen Dinge passieren und Sidious stört das alles.
Shatterpoint ist übrigens eigentlich der perfekte Name für diese Podcast-Folge. Das ist ja auch der kanonische Name für alles, was um Order 66 herum passiert ist. Und ich glaube, wir müssen diese Folge auch hier zerschmettern in mehrere Teile. Denn wir reden schon über eine Stunde und wir sind immer noch nicht an dem Punkt, über den wir hinaus wollten. Das heißt, ich glaube, wir machen hier jetzt Schluss.
Mhm.
Und machen einen Dreiteiler aus dieser Besprechung.
Gut.
Das heißt, die nächste Folge wird sich weiterhin mit dem Weg zu Order 66 beschäftigen und die übernächste dann mit den Nachwehen.
Mhm.
Ist das okay für dich?
Ja. Also ich denke, dass wir Order 66 dann in der nächsten Folge schaffen, weil wir jetzt nicht mehr allzu viel Anlauf dafür brauchen. Nein.
Wir müssen mal gucken, wo es Obi-Wan geht auf seiner Mission, Grievous zu finden.
Mhm.
Und was Ahsoka jetzt gegen Maul tut. Und Anakin werden wir dabei begleiten, wie er in Korridoren hin und her läuft.
Und was sich Sorgen macht.
Auf eine gute Art, ja.
Und sich von Sidious seine Sammlung an Sith-Artefakten zeigen lässt, die direkt im Nebenraum vom Oval Office ist.
Du fandest es abwegig, aber aus heutiger Sicht.
Und dann haben wir drüber geredet und ich sagte, das wäre ja so, als wenn der Präsident direkt neben dem Oval Office sein Zimmer mit Nazi-Devotionalien, oh, wait a moment.
Ist gar nicht so verrückt, ne, die Vorstellung.
Ja,
aber gut, das werden wir bestimmt nächste Folge nochmal sagen. Und wir machen hier für heute Schluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Für unser abschweifendes Bullshit-Labern zu Star Wars.
Ich dachte, darum geht's hier.
Ja, das dachte ich auch.
Ja. Also bisher sehr positive Meinungen mit kleinen Durchhängern im ersten Akt, ne, zu dem, was wir bisher geschaut haben, zum Finale von The Clone Wars und zu Episode 3.
Tatsächlich wird der erste Akt von Revenge of the Sith dadurch besser, wenn man das Ende von The Clone Wars da reinstreut.
Ja.
Das ist mein erstes Fazit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.